Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Radio frei.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Herzlich willkommen zum Bibliotheksdialog im Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie von Radio Enno in Nordhausen. Wir treffen uns zum nächsten Bibliotheksdialog. Guten Tag, Herr Lutscheid.
Guten Tag, Herr Schäfer.
Heute haben wir Robert Boxberger auf dem Programm. Robert Boxberger, geboren 1836, gestorben 1890. Also ist er quasi ein Zeitgenosse von Marx und Engels und wird also auch in diese Umbruchzeit hinein geboren. Und da bin ich gespannt, mit welchen Leistungen er hier aufwartet, dass wir ihn hier aufnehmen.
Also Robert Boxberger ist zunächst mal sozusagen wichtig im Blick auf die Dinge, die wir hier schon besprochen haben. Wir haben ja über Erfurter Literatur und Erfurter Autoren in den zurückliegenden Monaten gesprochen. Und Robert Boxberger ist jemand, der sich um die Erforschung der deutschen Literatur, insbesondere in der klassischen Periode, verdient gemacht hat, der Klassiker Editionen herausgegeben hat und der, und das ist vielleicht für uns am wichtigsten, sich intensiv mit der Erfurter Literatur oder den, sagen wir vielleicht besser, den Erfurter Literaturverhältnissen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts beschäftigt hat. Sie haben Karl Marx und Friedrich Engels erwähnt als mögliche Zeitgenossen. Man kann in diese Richtung denken, wobei ich nicht weiß, ob es da Anknüpfungspunkte gibt, soweit ich das überblicke nicht. Aber ein anderer durchaus bekannter Zeitgenosse, kein Deutscher, da hat Robert Boxberger geistig engere Beziehungen hin, das ist Charles Darwin. Boxberger hat sich durch eine Widmung zumindest als Anhänger der Darwinschen Lehre zu erkennen gegeben. Wo er das her hatte, können wir vielleicht noch ein bisschen später besprechen, aber das ist eine der Strömungen seiner Zeit, auf die er sehr, sehr interessiert reagiert hat und wo er sozusagen auch zu erkennen gibt, dass das etwas ist, das er nachvollziehen kann. Also die
eine Haltung, die aber zur damaligen Zeit noch mutig war, ne?
Ja, also das ist zumindest umstritten. Es gibt natürlich andere Anhänger der Darwinschen Lehre auch. Es gibt ja ganz berühmte wie Ernst Haeckel, der als der eigentliche Vorkämpfer für Darwin in Deutschland gilt. Aber es ist noch nicht selbstverständlich, dass man sich zur Artenlehre von Darwin bekennt.
Zurück zu Boxberger. Er ist Erfurter?
Nein, er ist nicht Erfurter. Ursprünglich, er stammt aus dem benachbarten Gotha. Dort ist er 1836 geboren. Er war Sohn eines Kaminmachers, kommt also aus dem Umfeld des Handwerks sozusagen, hat in Gotha dann zunächst die Volksschule besucht und wird dann gewissermaßen Erfurter, weil er 1847 Schüler des Königlichen Gymnasiums in Erfurt wird. Das ist also die Nachfolgeeinrichtung der bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts bestehenden konfessionellen Schulen in Erfurt, also des Evangelischen Ratsgymnasiums und des Katholischen Gymnasiums, die ja dann durch die Preußen zu einer gemeinsamen Schule, dem Königlichen Gymnasium, eben zusammengelegt werden. Dort ist er also Schüler geworden, hat diese Schule 8 Jahre lang besucht, bis 1855, und hat dort eine Reihe einflussreicher Lehrer gehabt. Lehrer in dieser Zeit, Gymnasiallehrer, in der Regel Gymnasialprofessoren mit diesem Titel ausgestattet, unterrichten nicht nur, sondern die sind auch wissenschaftlich und schriftstellerisch aktiv. Die Namen, die ich jetzt nenne, sagen uns heute auf den ersten Blick nichts mehr, von einer Ausnahme abgesehen. Also beeinflusst worden ist er beispielsweise von Justus Friedrich Kritz, ein Altphilologe, Gottfried Wilhelm Denhardt, ein Lehrer, der neben seiner Unterrichtstätigkeit auch mit poetischen Beiträgen hervorgetreten ist. Der war also, hat sich als Dichter versucht sozusagen. Georg Schöler, auch ein Philologe. Und dann ein Name aber, den wir kennen, hier in Erfurt, Johann Christian Hermann Weißenborn. Weißenborn hat beispielsweise, hat in der späteren Phase seines Lebens sehr viel zur Geschichte Erfurts gearbeitet und veröffentlicht. Unter anderem hat er die, ist er einer derjenigen, die die Gelehrtengeschichte Erfurts erforschen, sich um die Schulgeschichte kümmern. Er hat Aktenstücke und Quellen herausgegeben, Editionen, die heute noch benutzt werden, wenn man sich mit Erfurter Geschichte beschäftigt. Und dieser Weißenborn ist also einer der wichtigen Lehrer für Robert Boxberger und hat ihn sehr früh schon auf das Sanskrit hingewiesen. Weißenborn hat als junger angehender Gelehrter in Paris wohl Sanskritstudien betrieben. Und hat ganz offensichtlich Boxbergers Interesse dafür geweckt.
Geht er dann den klassischen Bildungsweg, also Gymnasium in Erfurt, dann hier Universität? Nee, kann ja nicht, Universität gibt's ja nicht mehr.
Gibt's nicht mehr. Den klassischen Bildungsweg hätte er vielleicht gemacht, aber die Universität gibt's ja nicht mehr. Ja, und so muss er notgedrungen, geht er nach Jena 1855. Und beginnt, und das ist ganz sicher dem Einfluss der Lehrer, die ich gerade genannt habe, hier in Erfurt zuzuschreiben, beginnt ein Studium der Philologie und der Geschichte. Das sind seine Studienfächer. Und auch in Jena gibt es Hochschullehrer, die ihn geprägt haben. Nicht ganz gesichert ist, wie das im Fall von Johann Gustav Droysen aussieht, einem der berühmten Historiker des 19. Jahrhunderts, der das historische Seminar in Jena begründet hat an der Universität und der dort in Jena gerade in der Zeit, als Boxberger studiert hat, zum ersten Mal seine legendäre Vorlesung zur Enzyklopädie und Methodologie der historischen Wissenschaften gehalten hat, aus der später ein Buch entstanden ist. Das lässt sich also nicht feststellen, ob Boxberger die gehört hat, aber ist durchaus anzunehmen. Da er Student in dieser Zeit der Geschichte war, kann man sich vorstellen, dass er bei Droysen in der Vorlesung gesessen hat. Noch wichtiger und gesichert ist der Einfluss von Kuno Fischer. Kuno Fischer ist ein Philosoph eigentlich, wird aber in den 1840er, 50er, 60er Jahren eigentlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen als Literaturwissenschaftler. Der beschäftigt sich mit Schiller. Der hat öffentliche Vorträge in den Rosensälen in Jena gehalten zu Schiller. Und er hat eine ganze Reihe durchaus lesenswerte Studien zu Friedrich Schiller veröffentlicht. Und das hat ganz offensichtlich, wenn man sich das spätere Schaffen von Boxberger ansieht, den jungen Studenten in seiner Interessenlage beeinflusst, weil Schiller gewissermaßen das Hauptthema für Boxberger wird. Und der dritte wichtige Lehrer ist August Schleicher, Linguist, auf dem Gebiet der vergleichenden Sprachforschung ein wichtiger Mann, im Anschluss auch an Grimm und Bob und Schlegel und so weiter. Und der verstärkt bei Boxberger nochmal das Interesse für das Sanskrit. Das wird sozusagen wird eines der Hauptgebiete, auf denen sich Boxberger umtut sozusagen. Und auf diesem Gebiet wird er dann auch promoviert. Ich mache mal einen kleinen Sprung. Wir kehren dann nochmal zurück in die 50er Jahre. 1865 wird Robert Boxberger promoviert durch den Jener Orientalisten Johann Gustav Stickel. Und das Promotionsthema lautet Probe einer Übersetzung der Bhagavad Gita, des Liedes der Gottheit, eines philosophischen Gedichtes der Inder aus dem Sanskrit. Das ist schon was Spezielles. Und das Interessante daran ist, Für die Promotion ist das zunächst mal eine Übersetzungsprobe sozusagen. Also es ist ein Auszug, der übersetzt wird und auch kommentiert und erläutert wird. Und daraus macht Boxberger eine Gesamtübertragung dieser indischen Dichtung, die 1870 erscheint. Und das Bemerkenswerte daran ist, die ist bis heute im Buchhandel. Also die Übertragung von Robert Boxberger kann man heute in der Reihe des Reclam-Verlages kaufen. Und da sieht man, wenn man das aufschlägt, aus dem Sanskrit übersetzt von Robert Boxberger. Natürlich heute überarbeitet nochmal von jemand anderem, auch sprachlich nochmal ein bisschen anders gefasst. Das ist klar, da liegen 150 Jahre dazwischen. Ja. Aber der Grundtext sozusagen, den kann man immer noch kaufen in der Fassung von Robert Boxberger. Und das ist sozusagen sein erfolgreichstes Buch. Also das wird seit 150 Jahren immer wieder aufgelegt. Das müsste man mal überprüfen, wie viele Auflagen das inzwischen sind. Aber bei Reclam kann man das also nach wie vor beziehen.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Ich setze den Bibliotheksdialog mit Dr. Michael Lutscheid fort. Heute geht es um Robert Boxberger. Der Sohn eines Kaminmachers aus Gotha wird zu einem der bedeutenden deutschen Literaturhistoriker.
Vielleicht gehen wir nochmal zurück in die 50er Jahre. Das Studium dauert 3 Jahre oder Boxberger studiert 3 Jahre. 1858 legt er das Examen ab und wird anschließend Probekandidat und Hilfslehrer an der städtischen Realschule in Erfurt. Ein Jahr lang ist er sozusagen auf Probe dort angestellt. 1859 wird er ordentlicher Lehrer an der städtischen Realschule. Das ist die Vorläufereinrichtung des späteren städtischen Realgymnasiums. Die Schule wird dann zum Gymnasium erhoben. Und dort unterrichtet Boxberger zunächst mal bis 1876. Also schon eine relativ lange Zeit im Schuldienst. Er ist im Grunde genommen beinahe sein ganzes Leben im Schuldienst geblieben, obwohl er frühzeitig schon mit dieser Übersetzungsprobe aus dem Sanskrit auch eine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen hat. Und wir nehmen ihn heute wahr oder kennen ihn heute als Germanisten. Vor allen Dingen, so taucht er auf, beispielsweise im internationalen Germanistenlexikon. Und seine schulische Tätigkeit, die haben wir gar nicht so im Blick, aber seine Hauptbeschäftigung sozusagen, das ganze Leben hindurch, ist es eigentlich gewesen, Kinder oder Jugendliche zu unterrichten. Und nebenher entsteht ein riesiges wissenschaftliches Werk.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, er hat 1865 promoviert. Ja. Das heißt, während seiner Tätigkeit als Lehrer hat er diese wissenschaftliche Arbeit dort abgelegt.
Ja, ja. Also da ist er schon, schnell nachdenken, erst 7, 8 Jahre schon im Schuldienst, als er promoviert in Jena.
Das ist natürlich interessant. Ne?
Ja, also, und es ist ja nicht nur das, wir kommen ja gleich noch ein bisschen drauf, er hat nicht nur diese Promotionsschrift vorbereitet, er hat ab den frühen 1860er Jahren kontinuierlich veröffentlicht. Mhm. Also auf allen möglichen literaturgeschichtlichen Gebieten und zu allen möglichen Themen. Also ein ungeheuer produktiver Mann. Ich sag gleich noch ein bisschen zu den Dingen was, mit denen er sich wissenschaftlich beschäftigt hat. Also ungeheuer fleißig, könnte man sagen. Und die Urteile der Zeitgenossen sagen dabei überaus bescheiden. Also niemand, der sich in den Vordergrund gedrängt hat, der auf den Vordergrund nicht auf den Ruhm aus war, der die Lorbeeren einheimsen wollte, sondern ein Arbeiter, der also unermüdlich an den Themen, die ihn interessiert haben, gearbeitet hat. Wir können ja das Leben noch so ein bisschen verfolgen, auch immer mit dem Blick auf die Erfurter Verhältnisse. Man könnte ja sagen, Boxbergers Wahlerfurter sozusagen. Also mit dem Eintritt in das Königliche Gymnasium ist er dann von ganz kurzen Phasen abgesehen eigentlich in Erfurt beheimatet. Und da wundert es auch nicht, dass er 1863 zu den Gründungsmitgliedern des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt gehört. Und nicht nur das, 1868 wird er auch in den Vorstand gewählt und bleibt 8 Jahre lang bis 1876 im Vorstand. Schon 1864 wird er auch in die Akademie gemeinnütziger Wissenschaften berufen und hat dort, wie auch im Geschichtsverein, die Sitzungen dieser Vereinigungen mit Vorträgen bereichert. Also er ist auch auf dem Gebiet des öffentlichen Vortrags immer wieder hervorgetreten. Viele dieser Vorträge sind dann natürlich auch in den Abhandlungen der Akademie oder in den Mitteilungen des Geschichtsvereins gedruckt worden. Also das gehört auch zum Spektrum der Aktivitäten, mit denen er hervorgetreten ist.
Also er bleibt mit seinen Forschungen nicht in seinem Kämmerchen oder in seinem Büro sitzen. Er tritt nach außen und versucht also seine Kenntnisse auch, man würde so sagen, an das Volk zu bringen. Ja,
ja, also natürlich ist er bestrebt, das tut ja der Bescheidenheit keinen Abbruch, er ist natürlich bestrebt, das, was er erforscht und zu Papier bringt, auch in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Zahlreiche Veröffentlichungen, den Umfang kann man gar nicht überblicken, also man weiß gar nicht, man müsste das erst noch zusammentragen und auch durch das gesprochene Wort natürlich. Im Erfurter Kreis zunächst mal ist er drauf aus, die Ergebnisse seiner Untersuchungen bekannt zu machen. Welche Energie dieser Mann besessen haben muss, kann man daran ablesen, vielleicht nochmal, er steht im Schuldienst, er publiziert unentwegt wissenschaftlich, er hält Vorträge und er wird 1868 auch zweiter Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek in Erfurt. Gemeinsam mit seinem früheren Lehrer Weißenborn leitet er 8 Jahre lang die Königliche Bibliothek.
Herr Lutschke, da muss ich jetzt mal dazwischen fragen. Bei so viel wissenschaftlicher Tätigkeit, bei so viel Gelehrtentätigkeit, wo bleibt denn da die Familie?
Die gibt's nicht. Das muss man natürlich sagen. Er war zeitlebens unverheiratet. Er hat allein gelebt. Und er hat, so kann man das vielleicht zuspitzen, er hat ausschließlich für die Wissenschaft gelebt. Das kann man ja bei vielen Akademikern im 19. Jahrhundert beobachten. Selbst wenn sie Familie haben, steht die Familie immer an zweiter Stelle. Also es gibt diese im 19. Jahrhundert insbesondere diese besessenen Forscher, die sich vollkommen einem Lebensthema verschreiben und sozusagen deren ganzes Ethos darin besteht, auf ihrem Wissenschaftsgebiet Leistungen zu erbringen und für die das eine Frage der persönlichen Ehre ist, dort etwas zu leisten. Und in dieses Umfeld muss man den Robert Boxberger ganz klar einordnen. Also aus dem Privatleben von Robert Boxberger wissen wir wenig. Aha. Oder eigentlich muss man sagen, fast gar nichts. Da hat er auch, soweit ich das sehen kann, keine Aufzeichnungen hinterlassen. Also er hat kein, also ich sag's mal vorsichtig, ich kenne nichts, ich kenne keinen Nachlass oder so etwas. Er hat offensichtlich weder ein Tagebuch geführt, noch sowas wie eine Autobiografie geschrieben. Auch zeitgenössische Stimmen sind relativ spärlich. Also er hat schon, das ist merkwürdig, also schon ein öffentliches Leben geführt, in dem er vorgetragen hat und so weiter, aber gleichzeitig ein sehr zurückgezogenes Leben, aus dem nicht viel Privates überliefert ist.
Das ist eigenartig. Ja. Aber nicht untypisch, glaube ich.
Ja, ja.
Vielleicht, Herr Lutschert, noch mal zu den Publikationen. Sie sagten, er hat also sehr viel veröffentlicht, ist ein fleißiger Arbeiter gewesen. Hat er da die Angebote hier Erfurter Verlage, Erfurter Druckereien genutzt oder ist er auch überregional dort in Erscheinung getreten?
Auch überregional. Es gibt natürlich Sachen, die in Erfurt erschienen sind. Beispielsweise die berühmte Aufsatzsammlung Erfurts Stellung zu unserer klassischen Literaturperiode. Zunächst in Form von Vorträgen gehalten und dann gedruckt, zunächst in den Mitteilungen der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften und dann separat sozusagen als Büchlein noch einmal bei Karmer in Erfurt 1869. Das ist eine der wichtigsten Veröffentlichungen, ganz akribisch auf die Quellen gestützt. Die Literaturhistoriker seiner Zeit, seines Umfeldes stehen ja in schlechtem Ruf. Die bezeichnet man als Positivisten. Positivismus ist in den Geisteswissenschaften in dieser Zeit sozusagen angesagt, wird aber später gewissermaßen zu einem Schimpfwort. Da hat man also gesagt, der Positivist, der sammelt nur, der trägt nur zusammen, aber der durchdringt den Stoff geistig nicht und wertet nicht. Und das ist also ein bloßer Sammler, der etwas zusammenträgt. Das sehen wir heute anders, deutlich anders. Ohne die sogenannten Positivisten wäre manche Forschung überhaupt nicht möglich. Und manches, was sie an Quellen zusammengetragen haben, ist heute auch verloren durch die Zeitläufte. Und sie haben wichtige Arbeit geleistet. Und das kann man sehen, wenn man in diese Schrift Erfurts Stellung zu unserer klassischen Literaturperiode hineinguckt. Im Grunde genommen, da geht es um die Beziehungen Schillers zu Erfurt beispielsweise, um die Beziehung Goethes zu Erfurt, um die Beziehung Wielands zu Erfurt, Karl Philipp Moritz und so weiter. Und im Grunde genommen kann man sagen, alles Wichtige über die Aufenthalte dieser Männer in Erfurt, über die Schaffensphasen in Erfurt und so weiter. Alles Wichtige steht schon bei Boxberger. Alles, was danach kommt, ist gewissermaßen ein Aufguss. Und gerade in
beruft sich auf Boxberger.
Und beruft sich meistens nicht auf Boxberger, sondern verschweigt Boxberger und tut so, als wäre das alles selbst erfunden sozusagen. Und gerade in der jüngeren Vergangenheit gibt es Veröffentlichungen, die sich mit Goethe und Erfurt und Schiller und oder Wieland und Erfurt und so weiter befassen. Und die haben eigentlich, muss man sagen, nichts Neues zu sagen und fallen in mancher Information hinter das zurück, was Boxberger hier schon geleistet hat. Und das kann man, das wäre auch eine Wiederentdeckung wert. Also das könnte man auch überlegen, ob man das nicht nochmal zum Abdruck bringt, weil das eine kompakte Darstellung ist sozusagen, was haben die Geistesgrößen der Weimarer Klassik sozusagen, was haben die mit Erfurt zu tun?
Im nächsten Beitrag möchte ich dann wissen, wie sich Boxberger geäußert hat zu den Erfurter Klassiker-Darstellern, zu Schiller, zu Timme und zu Sophie Albrecht.
Autoren, Pädagogen und Komponisten, Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt im Bibliotheksdialog in der Bibliothek des Augustinerklosters zu Erfurt mit Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Der Literaturhistoriker und Erfurter Gymnasiallehrer Robert Boxberger hat von 1836 bis 1890 gelebt und sich intensiv mit klassischer Literatur beschäftigt. Natürlich wird er sich dazu, ob Boxberger in seinen Betrachtungen auch die Erfurter Literaturgrößen wie Christian Friedrich Timme oder die Schauspielerin Sophie Albrecht erwähnt hat, das möchte ich nun von Dr. Lutscheid wissen.
Zwischenfrage, Timme?
Darüber haben wir ja schon mal gesprochen und damit geht im Grunde genommen der Schiller-Beitrag los, Schillers Beziehungen zu Erfurt, weil Boxberger da am Beginn die komplette Rezension der Räuber von 1781 aus der Erfurter Gelehrten Zeitung abdruckt. Und am Ende, oder nachdem dieser Abdruck zu Ende ist, das kommentiert, es ist unnötig, über die Vortrefflichkeit dieser Rezension viele Worte zu machen. Jeder, der die Räuber genauer kennt, fühlt die Wahrheit derselben, aber wahrhaft bewundernswürdig ist die Richtigkeit des Prognostikons, welches der Rezensent dem Jungen unbekannten Dichter stellt, dessen Namen er nicht einmal wusste. Und Timme hat ja geschrieben, haben wir je einen Shakespeare zu erwarten, dann ist es dieser. Also er wusste ja nicht, dass das Schiller ist. Und Boxberger hat sich interessiert, also wer ist denn das nun? Und schreibt, es war der Mühe wert, den Namen des Rezensenten, der sich mit in Anführungszeichen, Unterzeichnete zu erforschen. Ich glaube, in ihm den Erfurter Schriftsteller Christian Friedrich Timmer, geboren zu Arnstadt und so weiter, gefunden zu haben. Und das hat sich bestätigt. Also das ist, schon das allein ist eine große Leistung für die Schillerforschung auch. Mhm. Diesen ersten, das ist ja der erste Rezensent der Räuber, hier in Erfurt identifiziert zu haben. Und ganz kurz noch, wenn ich das sagen darf, können wir hier nochmal auf das Titelblatt gucken. Wir haben ja von den Zeitgenossen gesprochen vorhin schon. Na, das ist schwierig. Hier kann man also lesen, diese Abhandlung über die Erfurter Literaturverhältnisse ist gewidmet den Herrn Dr. Alfred Kirchhoff in Berlin, kommt auch aus Erfurt, hat auch zur Erfurter Geschichte veröffentlicht, ist eigentlich aber Geograf, in Berlin, dem treuen Freunde in Goethe und Darwin. Ja, und da haben wir die Stelle in alter Anhänglichkeit zugeeignet. Und daraus kann man, glaube ich, ganz deutlich sehen, dass Darwin eine Bezugsgröße gewesen ist für Boxberger.
Nur die Frage am Rande, geht er auf Theater ein? Kommt Sophie Albrecht bei ihm auch vor?
Kommt vor, schon alleine im Verhältnis zu Schiller natürlich, weil Schiller ja einer der größten Bewunderer von Sophie Albrecht war. Also alles, wenn wir uns damit beschäftigt haben, was unseren Wissenshorizont ausmacht, die Beziehungen zu Sophie Albrecht und ihrem Mann zu Bayer und so weiter. Also das alles kann man bei Boxberger lesen. Da muss man eigentlich nicht woanders hingucken. Man kann sagen natürlich, manches ist, das ist aber völlig klar, das ist eine Schrift, die ist 150 Jahre alt. Der Wissenschaftler heute formuliert ein bisschen anders, der betrachtet die Dinge vielleicht von einer anderen Seite, aber stofflich ist alles da, was man darüber sagen kann.
Herr Lutsche, ich frage jetzt nochmal so, weil Sie jetzt so die wissenschaftliche Arbeit von Boxberger herausgestellt haben. Nimmt er denn in seinen Werken irgendwie auch Stellung zu den Zeitereignissen? Wir haben da den Großen Krieg, 1870-71. Wir haben da die Pariser Kommune. Also viele politische Sachen, die sich auch hier in Deutschland abwickeln. Nimmt er dazu Stellung?
Also gelegentlich und punktuell nicht so vordergründig. Vielleicht führt uns die Frage nach dem Politischen nochmal zurück auf die letzten Lebensstationen sozusagen, wo man vielleicht merken würde, dass Boxberger in politischer Hinsicht vielleicht ein bisschen naiv war, sage ich jetzt mal. Also ich komme nochmal zurück zur Biografie. 1876 ist ein Einschnitt in seinem Leben. Er verlässt den Schuldienst und geht für 2 Jahre zu privaten literarischen Studien in das Örtchen Strehlen bei Dresden. Lebt dort also als Privatgelehrter und hat seine Studien vorangetrieben. 1878 kehrt er in den Schuldienst zurück, wieder an die städtische Realschule in Erfurt. Er wird 1884 Oberlehrer an dieser Schule. 1885 ist er Mitglied der Weimarer Goethe-Gesellschaft, gehört auch zu den Gründungsmitgliedern dort. Und dann, und da komme ich jetzt auf das Politische zurück, wird er 1885 strafversetzt an die Realschule nach Posen. Was ist da vorgefallen? Boxberger hat die Rede gehalten zum Geburtstag des Fürsten Bismarck, 1885. Ich zitiere es mal kurz, was da passiert ist. Für den 1. April 1885 übertrug man ihm die Ansprache zur Feier des 70. Geburtstages des Fürsten Bismarck. Boxberger hatte sich wohl kurz vorher mit dem Studium des sogenannten jungen Deutschland abgegeben und in seiner Weltfremdheit dessen Ideen zu den seinigen gemacht. Und so kam es, dass der sonst so warmherzige Patriot sich zu höchst bedauerlichen Äußerungen hinreißen ließ, die allgemeine Missstimmung erregten und das Fest verdarben. Die Folge davon war, dass er an die Friedrich-Wilhelm-Realschule in Posen versetzt wurde. Also das junge Deutschland, ja, eine literarische, politisch-literarische Bewegung des Vormärz, also vor der 48er Revolution und natürlich in dem neuen Kaiserreich überhaupt nicht auf der Tagesordnung, hat Boxberger als Literarhistoriker offensichtlich so beschäftigt, dass er davon gesprochen hat. Aber das war nun politisch völlig inkorrekt sozusagen. Zu dieser Zeit hat er gar nicht abschätzen können oder nicht abschätzen wollen. Und das führt zu einem persönlichen Bruch in seinem Leben sozusagen. Denn danach sozusagen kommt nicht mehr viel. Er wird strafversetzt, er hat sich in Posen nicht wohlgefühlt und hat deswegen 1888 um seine Pensionierung gebeten. Ist pensioniert worden, ist nach Sulza gezogen, das heutige Bad Sulza, und ist dort 2 Jahre später, also 1890, schon im Alter von nur 53 Jahren verstorben.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Robert Boxberger, Gymnasiallehrer, Literaturhistoriker, Bibliothekar, Privatgelehrter, Oberlehrer am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Posen und viele andere Positionen, die er eingenommen hat, befasste sich mit Werken von Klopstock, Lessing, Wieland Schiller, E.T.A. Hoffmann, Rückert, Immermann und Klaus Lehnau. Er wurde allerdings nur 53 Jahre alt.
Er hätte noch mehr schreiben können, wenn er länger gelebt hätte. Ja, er ist einem Herzschlag erlegen. Also es ist ganz offensichtlich ein plötzlicher Tod gewesen. Also nicht, hat sich nicht angedeutet offensichtlich. Also auch von Krankheit liest man nichts vorher. Also das ist schon bedauerlich. Der Mann hätte noch vieles leisten können. Vielleicht sage ich noch so 2 Sätze zu dem, was geschrieben hat. Ja. Wir haben ja schon gesprochen von den Erfurter Literaturverhältnissen, die er untersucht hat. Ich habe schon gesagt, Friedrich Schiller ist eigentlich das Lebensthema gewesen für Robert Boxberger. Zu ihm hat er zahlreiche Studien veröffentlicht und hat mehrere Schiller-Ausgaben auch betreut als Herausgeber. Ich habe nur mal so eine Auswahl, weil man, wie gesagt, das Werk von Robert Boxberger momentan noch gar nicht überblicken kann. Mhm. Es gibt einen Lexikoneintrag im Internationalen Germanistenlexikon. Da ist auch eine große Bibliografie angefügt mit Hinweisen auf Beiträge, die er veröffentlicht hat, auch in Zeitschriften und so weiter. Da ist man schon beeindruckt, wenn man das sieht. Wenn man aber mal stichprobenartig versucht, in den gängigen Zeitschriften der Jahre zwischen 1860 und 1890 mal gezielt nach dem Namen Boxberger sucht, dann stellt man fest, das, was in dieser Bibliografie steht, ist allerhöchstens ein Bruchteil. Der muss unablässig geschrieben haben, mal so als Beispiel. 1872 hat er im Archiv für Literaturgeschichte, eine der führenden Zeitschriften seines Faches in dieser Zeit, da findet man 8 Beiträge aus seiner Feder in diesem einen Jahrgang mit 145 Druckseiten. Und dann kann man in die folgenden Jahrgänge gucken und da wiederholt sich das fast. Und das beispielsweise steht alles nicht in dieser Bibliografie. Also man kann es noch gar nicht sagen. Zu Schiller ganz viel. Ich habe mal mitgebracht etwas, was in diesem Bereich gehört, von dem ich vorhin gesprochen habe, also die positivistische Forschung. Die Sprache der Bibel in Schillers Räubern ist ein Untersuchungsgegenstand. Und da hat Boxberger quasi auf vielen Seiten alle Stellen nachgewiesen, die eine biblische Anbindung haben in diesem Drama, ja, also minutiös, Vers für Vers gewissermaßen und dann immer nachgewiesen. Also das schließt an Offenbarung 12,7, Matthäus 22,13 und so weiter. Ja, also das ist eine Stoffsammlung oder eine Stoffmenge, wo man also einfach Akt für Akt, Szene für Szene, Vers für Vers einen Nachweis bekommt. So hat sich Schiller an der Sprache der Bibel bedient. Und es gibt natürlich auch Grundsätzliches, so etwas wie auf wenigen Seiten Prolegomena zu Schillers Dramen. Also eine Einführung oder eine Einschätzung, wie ist das Dramenwerk von Schiller insgesamt zu betrachten und zu bewerten. Diese Beiträge sind oft erschienen. Die Schulen geben zu dieser Zeit Programme heraus. Programme bedeutet, da ist die Bilanz des zurückliegenden Schuljahres drin. Da sieht man, welche Lehrer welche Fächer unterrichtet haben, welche Schüler Examen abgelegt haben, also sozusagen die Verwaltungsgeschichte. Und angehängt ist immer eine wissenschaftliche Abhandlung. Das machen die Gymnasien so, das machen die Realschulen so. Ganz wichtige Quellen für für uns heute, für die Schulgeschichte und auch als Nachweis natürlich, wie aktiv die Lehrer gewesen sind, also was die neben ihrer Unterrichtstätigkeit noch gemacht haben.
Wird denn heute noch geforscht zu Boxberger?
Es wird nicht geforscht zu Boxberger, nein.
Wie ist das denn zu erklären? Ist sein Werk jetzt so umfangreich verarbeitet oder?
Nein, also das ist ja im Gang der Wissenschaftsgeschichte so, dass ältere Stufen des Faches in Vergessenheit geraten, dass die Autoren nicht mehr zitiert werden aus dieser Zeit. Das geht vielen Forschern aus dem späten 19. Jahrhundert so im Gebiet der Literaturgeschichte. Das hat unter anderem damit zu tun, dass der Positivismus so lange in Verruf gestanden hat, ja. Und dann glaubt man ja in der Wissenschaft auch oft, dass man das Rad als erster und ganz neu erfindet und macht sich gar nicht die Mühe zu gucken, ob es schon etwas anderes gibt. Und zu Boxberger gibt es im Grunde genommen keine Forschung. Ich habe einen Aufsatz geschrieben, der demnächst erscheinen wird zu Boxberger. Aber ansonsten aus der jüngeren Vergangenheit, es gibt den schon mehrfach erwähnten Eintrag im internationalen Germanistenlexikon. Es gibt niemanden, der sich alleine so auskennt, dass er den Boxberger bearbeiten könnte für ein Lexikon. Und der derzeitige Präsident der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften, Professor Klaus Manger, hat einen Denkartikel, in dem er Boxberger würdigt und auch anspricht, welche ungeheure Leistung das eigentlich ist, dass ein Schulmann nebenher, Klaus Manger hat es so beschrieben, ein Werk geschaffen hat, das sich durch nichts unterscheidet von dem eines an einer Universität lehrenden Professors in dieser Zeit. Ja, die gleiche Umfang und die gleiche Qualität im Grunde auch. Der 175. Geburtstag, so ist es richtig. 2011 im Jahrbuch der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften, ein Gedenkartikel. Also ansonsten gibt es eigentlich keine Forschung zu Boxberger. Weil wir ja schon so übers Werk gesprochen haben, würde ich gerne das Spektrum noch vervollständigen durch Hinweise auf ein paar Werkausgaben, damit man auch da sieht einfach, was das für Dimensionen hat. Zwei wichtige Schiller-Ausgaben hat Boxberger betreut. 1878 eine Schiller-Ausgabe in 8 Bänden, die ist bis in die 1950er Jahre immer wieder aufgelegt worden. Ich glaube, die hat 9 Auflagen. Noch wichtiger, eine historisch-kritische Schiller-Ausgabe im Rahmen der Reihe Deutsche Nationalliteratur, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begründet worden ist. Eine ganz ambitionierte und ganz verdienstvolle Reihe, in der sozusagen die Denkmäler der deutschen Literatur ediert wurden, weit über 100 Bände. Und da hat er also in den 1880er Jahren eine Schiller-Ausgabe gemacht, 12 Teile in 16 Bänden, natürlich immer mit Einleitungen von ihm und so weiter. Die ist 1974 vollständig nachgedruckt worden. Das heißt also, die hat man betrachtet als wissenschaftlich immer noch wertvoll und zitierbar. Ja, sonst druckt man so etwas nicht nach. Ähnlich ist es mit Lessing. Auch da gibt es von Boxberger eine historisch-kritische Lessing-Ausgabe, 14 Teile in 18 Bänden. Das sind ja auch gewaltige Dimensionen, die man da vor Augen hat. Und es gibt etwas kleinere Editionen, aber trotzdem umfangreich, beispielsweise auch zu Klopstock, zu E.T.A. Hoffmann, zu Karl Immermann. Also die alle hat Boxberger ediert. Ich habe mal hier einen Band oder den letzten Band aus der E.T.A. Hoffmann-Ausgabe, 15. Teil mit den kleineren Schriften. Und dann kann man sehen, nebst biografischen Nachrichten über den Verfasser von Dr. Robert Boxberger. Und dann gibt es also ein umfangreiches biografisch-werkgeschichtliches Nachwort hier. Hoffmanns Leben und Werke, müsste man jetzt gucken, bestimmt gute 50 Seiten, auf denen Boxberger dann also nochmal diesen Dichter darstellt. Mhm. Ja. Und dann würde ich auch noch hinzufügen, dass er auch für große Nachschlagewerke gearbeitet hat, für die allgemeine deutsche Biografie, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begründet wird in den 1880er Jahren. Und er hat auch für den Brockhaus geschrieben, natürlich immer auf literarhistorischem Gebiet, also Personalartikel in der Regel natürlich zu Schiller und zu seinen Lieblingsgegenständen sozusagen. Und was wir auch nicht unerwähnt werden dürfen, was wir nicht unerwähnt lassen sollten, wir haben vorhin schon kurz gesprochen über zwei Erfurter Freunde des Dichters, Friedrich Rückert. Und Rückert ist das zweite Lebensthema für Boxberger. Da hat er so wichtige Beiträge verfasst wie Rückerts Stellung zur Weltliteratur. Das, was ich hier vor mir liegen habe, ist der Nachdruck dieses Aufsatzes in einem Sammelband aus den 1980er Jahren. Also ein Sammelband zu Rückerts Wirkung und Rezeption. Und da hat man offensichtlich gemeint, also dieser Beitrag von Boxberger ist so wichtig, der gehört da rein. Und Boxberger selbst hat ein ganzes Buch über Rückert veröffentlicht, Rückert-Studien, ungedruckte vereinzelte Gedichte, Briefe von und Forschungen über Friedrich Rückert, eben von Robert Boxberger. Schiller und Rückert sozusagen, das sind die beiden Pole seiner literarwissenschaftlichen Beschäftigung. Und darum herum gibt es ungezählte andere Themen, die er bearbeitet hat. Also im Grunde der Mann, über den wir gesprochen haben, das sollte vielleicht eine Einladung auch sein, ihn mal wieder anzugucken und mal sich einfach mal reinzulesen, was er geschrieben hat. Und ich würde gerade für Erfurt hier, wie gesagt, empfehlen, Erfurts Stellung zu unserer klassischen Literaturperiode ist ein höchst lesenswertes Buch.
Herr Lutschert, vielen Dank.
Vielen Dank.